Jo, halt bloß kurz, dann machen wir einen Lobpreis und schauen wir mal, was sich ergibt. Der Salomo hat den Tempel Gottes in Jerusalem aufgebaut wieder und dann war Einweihungsfeier. Da haben sie dann die Bundeslade wieder eingedrungen und da gibt es eine Stelle, 2. Chronik 5, 13 und 14. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und da steckt einiges drin. Erstens waren sie einmal eins, wie eine Stimme. Und dann haben sie den Herrn gepriesen mit den Worten oder der Aussage, er ist gütig und seine Gnade währt ewig. Und dann ist es passiert, dass die Herrlichkeit des Herrn diesen Tempel erfüllte mit einer Wolke der Herrlichkeit. Dann konnten die Priester, die normalerweise ja im Tempel ihren Gesetzesvorschriftsdienst da vollbrachten, nicht hineintreten, konnten nichts machen. Die Herrlichkeit war so in diesem Raum, dass die einfach nicht diesen Job tun konnten. Interessant ist, sie priesen den Herrn, dass er gütig ist und dass er gnädig ist. Das ist für uns vor allen Dingen wichtig, weil ich reite schon seit Jahren auf dem umeinander, auf Gnade und auf Güte Gottes. Und das sagt uns diese Bibelstelle eigentlich schon, wenn das durchbricht, die Gnade und die Güte Gottes, dann ist auch seine Herrlichkeit, erfüllt den Raum, erfüllt die Gemeinde. Eine Wolke voller Kraft, voller Herrlichkeit und die Priester konnten ihren Dienst nicht verrichten. Das sagt uns auch was, das Gesetz konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. Auch wenn es im Gesetz vorgeschrieben war, das und das müssen wir jetzt tun. Sie konnten es nicht tun, weil die Gnade Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das ersetzt hat unterm Strich. Und das ist ein Bild auf uns, auf das Neue Testament. Da haben wir Gnade und Güte und Herrlichkeit. Und dann hat das Gesetz keinen Platz mehr, es hat keinen Raum mehr. Es geht einfach nicht mehr, braucht man nicht mehr. Und genau das ist die Aussage des Neuen Testaments. Und das hat uns da diese Stelle in 2. Chronik 5 schon prophetisch vorausgesagt. Es gibt noch eine schöne Schriftstelle ähnlicher Art. Das ist Haggai 2,9. Da haben sie auch wieder einen Tempel aufgebaut. In dem Fall war dann der Prophet Haggai da, der damit involviert war. Und er sagte, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr Scharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr Scharen. Damals primär war es natürlich gemeint, den Tempel, den wir jetzt bauen, der wird herrlicher, schöner ausgeschmückt und alles Mögliche, als wie der, wo vorher stand. Aber wenn wir es prophetisch sehen, glaube ich, dass der eigentlich schon den Tempel des Neuen Testaments gemeint hat. Weil der ist eigentlich erst richtig mit Herrlichkeit erfüllt worden. Nicht bloß jetzt mit irgendwelchen goldenen Belägen und schönen Teppichen und Stoffen und edlen Hölzern, sondern mit der Herrlichkeit des Himmels. Damals werden es wahrscheinlich die meisten so verstanden haben, jetzt ist der Tempel gemeint, den wir jetzt da bauen, aber der Geist hat wahrscheinlich den neuen Bund, den neuen Tempel, den Bundestempel des Neuen Testaments gemeint. Weil jetzt, nachdem Jesus da war, ist nicht mehr ein Tempel in Jerusalem der Tempel, nicht mehr ein Tempel aus Steinen erbaut und Holz und alle möglichen Materialien, sondern Jesus ist jetzt der Tempel, sagt uns das Neue Testament. Und der alte in Jerusalem, der ist ja dann 70 nach Christus von den Römern total zerstört worden. Und es ist auch nicht mehr aufgebaut worden seitdem. Und es muss auch nicht mehr aufgebaut werden, weil es gibt ja Leute, die behaupten, es muss wieder ein Tempel, der dritte Tempel, errichtet werden. Aber das muss nicht, weil Jesus selber sagte, dass er jetzt der Tempel ist. Und das hat die Juden natürlich total vor den Kopf gestoßen, wie er das sagte. Da haben sie mal gesagt zu ihm, steht in Johannes 2, 18, 19, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Und Jesus sprach, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten, wahrscheinlich, du spinnst. So Irrsinn, ne? Unmöglich. Aber der Vers 21 sagt, er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Da sehen wir, wie unterschiedliche Denkweisen von Jesus und den Juden war. Die waren auf das Irdische fixiert und Jesus war auf das Geistliche fixiert. Die verstanden das einfach nicht und die verstanden auch nicht, dass ein menschlicher Körper jetzt ein Tempel sein soll. Und das ist selbst heute für Christen oft ein bisschen schwer vorstellbar. Ja, wenn wir oft sagen, ja, wir sind jetzt der Tempel, vielleicht denkt der eine oder andere, ja, wo bin ich jetzt, ein Tempel? Bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht ein Tempel. Aber es ist dann wieder diese Bildersprache, die da immer wieder benutzt wird. Normalerweise ist halt ein Tempel ein prachtvolles Gebäude, ein Gebäude, das ja, Gotteshaus halt, das aus irgendwelchen Materialien erbaut wurde, ne? Ganz prächtig gebaut und da wird dann Gottesdienst veranstaltet. So ist eigentlich vom Irdischen her gesehen, das ist ein Tempel. Aber für Jesus war der Tempel immer das, da wo Gott ist, Gottes Haus. Ja, mein Haus soll ein Bethaus sein, hat er gesagt. Dann hat die ganzen Geldwechsler und Händler aus dem Tempel rausgehauen. Und eine Geisel hat er sie gemacht, gell? Und hat sie rausgeboxiert, weil sie ihn geärgert haben. Also neutestamentlich haben wir nicht mehr einen Tempel aus Steinen, aus Material, irdischem Material, sondern aus Fleisch und Blut. In dem Fall ist es Jesus. Aber Jesus fuhr dann in den Himmel auf mitsamt seinem Leib, weg von der Erde. Ja, jetzt haben wir keinen Tempel mehr, oder? Der Tempel ist jetzt weg. Aber die Bibel sagt uns sehr deutlich, ihr aber seid der Leib Christi und einzelgenommen Glieder. Jetzt sind wir praktisch der Leib. Jesus ist mit seinem Leib weg und wir sind jetzt, da könnte man vielleicht sagen, Ersatzleib. Jetzt sind wir der Leib. 1. Korinther 12, 27 sagt uns das. Und jeder Einzelne von uns ein Teil vom Leib. Da heißt es immer Glieder, aber Glied ist ein Teil. Ein Teil vom Leib, jeder von uns, jeder Christ, der wiedergeboren ist, ist ein Teil des Leibes Christi. Und somit auch ein Teil des Tempels, weil der Leib ja der Tempel ist. Also sagen wir, die gläubigen Christen, sein Leib und somit Tempel. Müssen wir so nehmen, auch wenn wir es vom irdischen Anschauen her, dass wir Körper sind, aber nicht Tempel. Aber trotzdem sind wir Tempel, weil Gott, der Heilige Geist, in uns wohnt. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander, schreibt der Paulus auch, Römer 12, 5. Einzeln sind wir Glieder voneinander. Oder Epheser 5, 30 sagt das Gleiche, denn wir sind Glieder seines Leibes. Und wenn man die ganzen Glieder zusammenfasst, dann entsteht wieder ein Leib. So ist Jesus jetzt auf der Erde durch seinen Leib, durch die Gemeinde, durch die Gemeinschaft der Christen weltweit. Das müssen wir einfach wissen als Christen, damit wir nicht auch wieder auf die Idee kommen, jetzt müssen wir wieder irgendwo einen Tempel bauen in Jerusalem oder ja, die einen haben in Rom einen und die anderen in, wo überall auf der Welt irgendwelche Tempel aufgebaut werden. Das ist neutestamentlich einfach grundfalsch gedacht. Paulus sagt sogar, oder wisst ihr das nicht? 1. Korinther 6, 19, wisst ihr das nicht? Oder vielleicht hat er auch gemeint, habt ihr es nicht kapiert? Dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt. Er musste sich da ein bisschen wachrütteln in Korinth. Weil Korinth war auch so eine Stadt mit vielen Göttern und Götzen und Tempeln und Zeug. Ephesus genauso. Und die Menschheit ist halt so geprägt vom Verstand her. Da ist ein Haus, eine Kirche, ein Gotteshaus, das ist ein Tempel, da gehen wir hin, so ungefähr. Aber darum sagt der Paulus, ja, wisst ihr das nicht? Jetzt seid ihr der Tempel. Der Heilige Geist wohnt jetzt in euch und nicht irgendwo in irgendeiner Wallfahrtskirche. Ja, da müssen wir hin. Die einen fahren nach Lourdes, die anderen fahren nach Mekka, die nächsten fahren nach Altötting, weil es nicht so weit ist, in irgendein Gebäude, um unterm Strich Gott zu treffen oder in dem Fall Maria. Wir selber sind jetzt der Tempel und Gottes Geist ist in uns. Und nicht denken, ja, der ist irgendwo da oben, ganz weit weg. Wenn du mit Gott Gemeinschaft haben willst, dann musst du ihn dort suchen, wo er ist. Und wenn du weißt, dass du der Tempel bist, dass er in dir wohnt, durch seinen Geist, dann musst du auch in dir suchen, in deinem Geist. Wir sind jetzt das Haus Gottes auf der Erde. Und der Heilige Geist hat dieses Haus bezogen, es eingezogen. Wenn du mit Heiligen Geist erfüllt bist, wohnt der Heilige Geist, und der ist nicht weniger als Gott, in dir. Und deshalb bist du heilig, und heilig bedeutet, du bist abgesondert. Ja, heilig ist so ein Wort, das meistens mehr als scheinheilig verstanden wird. Da tut ein bisschen so mystisch, ein bisschen so Stimme hoch, so komisch. Aber das hat mit Heiligkeit nichts zu tun. Das ist Scheinheiligkeit. Heilig bedeutet abgesondert, von etwas weggenommen. Und für uns bedeutet es abgesondert von der Sünde, abgesondert von der bösen Welt, abgesondert einfach von dem, was Gott entgegensteht, was dem nicht entspricht. Im 1. Korinther 3, 16, 17 sagt er, das ist auch noch sehr deutlich, wieder das, wisst ihr nicht, ja, so ungefähr habt ihr es nicht kapiert, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann sagt er weiter, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist auch ganz interessant, also wenn jemand dich attackiert, dann attackiert er Gott, den Tempel Gottes und damit Gott. Und er sagt, den wird Gott verderben, der wird das Gericht bekommen. Also es ist ein Risiko, wenn irgendein böser Mensch gegen dich oder mich, gegen einen Christen ins Feld zieht, um ihn zu schaden, zu berauben oder sonst was tut. Kann ihm passieren, dass ihn ja, Gottes Gericht trifft, und das ist nicht lustig. Denn ihr seid der Tempel Gottes und der ist heilig, sagt er hier ganz deutlich. Der ist heilig. Warum ist er heilig? Weil Gott in seinem Tempel wohnt. Und aber Gott ist Heiligkeit. Ja, Gott wird nicht zum Sünder, wenn er jetzt kommt. Er ist einfach heilig, sündlos bedeutet es. Und er hat dich, auch damit deinen Leib, sündlos gemacht. Das ist das, was oft einmal schwierig verstanden wird. Weil unser Leib ist ja noch auf der sündigen Ebene. Der ist ja noch nicht umgestaltet. Das kommt auch noch. Aber jetzt ist er zwar auf der sündigen Ebene, aber ist trotzdem heilig. Geheiligt, weil Gottes Geist in ihm wohnt. Der Tempel ist einfach heilig und der Tempel ist unser Leib und deshalb ist unser Leib auch heilig, weil der Heilige Geist in ihm ist. Die Schrift sagt uns auch, der Heilige Geist ist wie ein Siegel. Das Siegel Gottes aufgedrückt, mein Eigentum, sagt Gott. Wenn der Heilige Geist zu dir gekommen ist, dann hat Gott dir sein Siegel aufgedrückt und sagt eindeutig, du bist mein Eigentum, du gehörst mir, du bist mein Kind, Punkt. Und damit hat Gott auch erstens das ganze Recht in deinem Leben und zweitens auch das Recht, die Vollmacht, dich zu beschützen und zu verteidigen gegen alle deine Feinde. Wir sind heilig dem Herrn und Gott sagt, du bist mein. Ja, und wir gehören Gott. Das ist eigentlich für uns ganz gut und es macht es ein bisschen locker, wenn wir Gottes Eigentum sind und er deshalb auch für uns die Verantwortung übernommen hat und auf uns aufpasst, dann ist das schon ja, beruhigend. Vor allem, wenn die Zeiten um uns herum ein bisschen stürmisch sind, können wir immer wissen, der Herr ist in uns, er ist mit uns und er wacht über uns. Epheser 1,13 sagt uns das, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, dass wir auch eine Bestätigung haben, dass das in der Bibel steht, was ich da erzähle. Also wir haben unseren Körper nicht geheiligt, weil wir jetzt so gute Werke tun, sondern weil Gott ihn durch den Heiligen Geist geheiligt hat, weil wir an das Blutopfer von Jesus glauben und das hat ausgereicht. Damit hat er uns von der sündigen Welt abgesondert und von allem Bösen. Dann geht der Paulus aber einen Schritt weiter, 2. Korinther 6, 16, und sagt, und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also der Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern, den gibt es nicht, das passt nicht. Das heißt, für uns Christen kann es und darf es keine anderen Götter und Religionen geben. Wenn die Ungläubigen irgendwo was machen, dann ist ein Problem. Aber für uns als wiedergeborene Christen, für uns muss da eine ganz klare Trennung sein. Wir können nicht Jesus und Maria und irgendwelche Heiligen und was weiß ich, Allah, wie auch die So die ganz Toleranten sagen, ja, es ist ja überall der gleiche Gott und so. Das darf es für uns nicht geben. Da gibt es keinen Zusammenhang. Da ist Gott ein bisschen eifersüchtig. Obwohl es ja heißt, Eifersucht ist ein Werk des Fleisches, aber in dem Fall nicht. Also das heißt auch in der Schrift, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will dich ganz oder gar nicht. Ja, das Lau dazwischen drin, das heißt einmal in der Offenbarung, das wird er ausspeien. Und so entweder du hast unseren echten Gott, den Vater und Jesus und den Heiligen Geist und sonst nichts, oder du hast die anderen, aber den Gott nicht und Jesus nicht. Das Mischmasch ist ganz üble Sache. Entweder oder. Und da haben viele Christen Kompromisse gemacht. Gerade auch so mit dem katholischen Zeichen. Ja, sind auch Christen. Aber wenn du mal den Deckel hochhebst und reinschaust, dann hat das mit Christentum, wie die Bibel das lehrt, nichts zu tun. Das ist bloß ein Pseudo-Christentum, das nach außen ein bisschen so ähnlich aussieht, aber unter der Decke ist keine Heiligkeit. Darum wollen wir uns da nicht in Kompromisse reinlassen. Paulus sagt weiter, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Also mit Ungläubigen soll man sich nicht zusammentun im Bereich Glauben. Das heißt jetzt nicht, du darfst jetzt nicht mehr mit deinen Arbeitskollegen zusammenarbeiten, weil der nicht gläubig ist, dass das jemand falsch versteht. Aber zum Thema Glauben, da soll man nicht unter das gleiche Joch gehen. Das heißt, nicht das machen, was die anderen machen. Ja, gehen wir halt auch einmal eine Runde mit nach Altötting oder so. Nein, da muss ganz klipp und klar Nein von dir kommen. Das ist nicht meine Sache. So wie Licht und Finsternis nicht zusammenpasst, so passt der wiedergeborene Christ nicht mit zu den Pseudochristen. Das passt einfach nicht. Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit passt nicht zusammen. Der Sünder und der Gerechte, die passen nicht zusammen. Das beißt sich. Also schließt euch da nicht zusammen, passt da ein bisschen auf. Weder mit Ungläubigen, die sagen, ja, gibt eh keinen Gott und wenn ich gestorben bin, ist alles aus. Oder Atheismus, wie es genannt wird. Andersgläubige, gibt da verschiedenste Religionen. Das passt nicht, das ist nicht unsere Sache. Und schon gar nicht mit Leuten, die dann Jesus irgendwo verleugnen. Ja, Gott, ja, gibt einen Gott, sagen viele, aber Jesus. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal einen gehabt, im Chapter im Fichtach. Gott ja, aber Jesus braucht er nicht. Weil er geht gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel, war sein Spruch. Er war im Rollstuhl gesessen, der Mann. Der hätte aber Hilfe gebraucht. Aber Jesus, nein, er geht gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Ja. So funktioniert halt einfach nicht. Also spiel da nicht irgendwo ein Spielchen mit diesen Dingen, weil gibst du dem Teufel den kleinen Finger, nimmt er die ganze Hand. Geh nicht Wallfahrten nach Lourdes und all das Ding und Mekka und keine Ahnung, was neu überall hinfahren, Medjugorje und was alles gibt. Du brauchst nicht im Mai in der Maiandacht gehen, einen Rosenkranz beten oder einen Ramadan halten. Das brauchst du nicht. Jesus hat für uns am Kreuz das getan und um das geht's. Ja, das ganze äußerlich zeigt, ist alles tote Religion. Und was auch dazu gehört zu diesem Heiligsein, ist dann auch heilig leben. Die Bibel nennt es Heiligung. Das ist ein Prozess. Aber man kann sagen, wir als Christen, wir können nicht einfach mit allem, was die Leute, die nicht glauben, mitmachen. Wir können nicht mit den anderen, was weiß ich, rauchen, fressen, saufen, huren, Drogen nehmen, betrügen und sonstige böse Dinge tun. Das beißt sich mit der Tatsache, dass er der heilige Gott in uns ist. Wir sollen eben aus dem Geist heraus leben und damit auch heilig leben und den Mut haben, wenn dein Spätzl sagt, komm, jetzt gehen wir einmal und hauen wir einmal einen drauf, dann musst du sagen, nein, da gehe ich nicht mit. Du kannst es herausdenken, wie du es ein bisschen verklickerst. Das passt einfach nicht zu uns. Das ist, ja, das gehört sich einfach nicht zusammen. Da beschmutzt du den Tempel wieder. Und dann kannst du Probleme kriegen, weil der Teufel, wie gesagt, den kleinen Finger, wenn er kriegt, nimmt er die ganze Hand. Und dann hast du ein Problem. Und du schadest dir mehr, als du gut machst. Und vor allem kannst du dann Licht sein, wenn du sagst, nein, ich tue dieses und jenes nicht mehr, weil ich bin Christ geworden. So hast du eine Möglichkeit, Licht zu sein, Zeugnis zu geben und Vielleicht ist der andere dann so weit und sagt, hey, das interessiert mich aber. Vielleicht interessiert es ihn aber auch nicht, kann man nicht so pauschal sagen. Aber der Herr wohnt gerne in einem Tempel, der sauber ist. Ja, das ist ganz normal. Wir wohnen ja lieber in einer schönen Wohnung und nicht in einer Bruchbude. Der Heilige Geist fühlt sich wohl in einem Tempel, ja, wo er Chef sein kann, wo es einfach passt für ihn. Wo er nicht den Platz teilen muss mit irgendeinem anderen Geist oder sonst was. Und dann kann er deinen Tempel, deinen Leib erfüllen mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und wie gesagt, da können wir wieder zurück zum Anfang. Wenn unser Leib, der Tempel, mit dem Geist der Herrlichkeit erfüllt wird, dann kann Religiosität und Gesetzlichkeit sich nicht mehr ausbreiten, sondern Gnade, Kraft, Leben und so weiter, alles, was halt der Heilige Geist ausmacht, kann sich freisetzen. Und dann sagt uns der Paulus, dann macht er unseren sterblichen Leib lebendig, weil der Geist in uns wohnt. Das heißt, er macht uns lebendig, er hält uns am Leben, er hält uns gesund und er gibt uns Kraft und so weiter. Eine interessante Sache gibt es auch noch dazu zu sagen, da komme ich schon zum Schluss. In der Offenbarung, Kapitel 21, ganz hinten, da wird da beschrieben, wie dieses neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Und dann beschreibt er das und er sagt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und ich sah keinen Tempel in ihr. Also in dem neuen Jerusalem gibt es auch keinen Tempel. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Ja, Gott und das Lamm, Jesus, sind praktisch wieder der Tempel in diesem neuen Jerusalem. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Ja, viel Bildersprache, aber jetzt sehen wir wieder, Jesus ist der Tempel, Jesus ist das Licht und es muss nie wieder irgendein Tempel, ein Gebäude gebaut werden, weil wir sind der Tempel, Jesus ist der Tempel und Petrus schreibt einmal, dass wir lebendige Steine sind von diesem Tempel. Also das schreibt er nicht von Gliedern, von Teilen, sondern lebendige Steine, ja, weil wir eben Menschen sind und nicht ein Stein, so, den man da hingeschicht hat. Und diesen Tempel will der Herr mit seiner Herrlichkeit immer mehr erfüllen. Und darum machen wir jetzt Lobpreis und besingen seine Gnade und seine Güte. Und die Herrlichkeit des Herrn wird seinen Tempel immer mehr erfüllen. So hat er es verheißen, versprochen, wir nehmen es im Glauben und da wird dann auch die Herrlichkeit kommen. Gut.